Und genauso andersrum. Sie versäumen einmal die Straßenbahn und sie versäumen auch noch die S-Bahn. Und jetzt beginnt es sich zu dynamisieren und die Verabredung geht auch schief und den Job kriegen sie auch nicht und so weiter. Und es schaukelt sich auf Tage und Wochen lang. Niemand sollte erwarten, dass es für immer so bleibt. Aber das ist genau das, was wir glauben. In beiden Fällen. Für immer wird es jetzt nur noch gut gehen. Für immer geht es jetzt nur noch bergab. Die Wahrheit ist, das Leben holt Luft und holt in diesem Fall sehr kräftig Luft, aber es kommt auch wieder anders. Oder das Leben atmet aus und atmet sehr tief aus, aber es kommt unweigerlich irgendwann auch mal wieder anders. Nur in unserer Zeit, in der Moderne, ist es dazu gekommen, dass wir das Leben festlegen wollen auf das Positive und das Negative eliminieren wollen. Nicht nur zurückdrängen, eliminieren. Ich vermute, dass es sich hier um eine Verdiesseitigung christlicher Jenseitserwartungen geht. Das hat die Moderne nicht erfunden. Sie hat nur ins Diesseits übersetzen wollen, was sie aus der christlichen Theologie über das Paradies gelernt haben. Das ist nicht etwa eine gewagte Interpretation. Lesen Sie nochmal Heinrich Heine, Deutschland ein Wintermärchen. Da werden Sie tatsächlich diese Verse finden. Es ist unsere Idee, das Paradies auf Erden zu realisieren. Und nichts weniger. Was ist das Paradies? Also, soweit wir aufgepasst haben im Religionsunterricht, geht da ja alles gut im Paradies. Keine Verletzung, keine Ärger, kein Krieg, keine Auseinandersetzung, alles nur positiv. Merkwürdigerweise hat noch nie jemand groß gefragt, geht das überhaupt? Will ich denn da überhaupt rein? Aber muss uns auch nicht interessieren. Es ist noch keiner zurückgekommen und hat berichtet, wie es wirklich ist. Also sind wir da auf Mutmaßungen angewiesen. Sicher scheint mir, die Moderne ist und war der Versuch, das Paradies auf Erden zu schaffen. Mit aller Macht aber darauf zu beharren, dass alles positiv sein soll, laugt Menschen aus. Mit dem Resultat, wie ich es beobachte, dass sie noch wütender nur das Positive haben wollen. Wenn ich mir die Menschen dann genauer ansehe, im Gespräch, im Umgang, dann gewinne ich den Verdacht, da muss wohl etwas im eigenen Selbst niedergekämpft werden, was als negativ identifiziert worden ist. Im eigenen Selbst, in meinem und in Ihrem, finden sich erfahrungsgemäß niemals nur positive Seiten. Und wenn das Negative nicht existieren soll, dann muss ich es niederkämpfen. Zuallererst in mir, da aber die meisten Menschen weniger gern an sich selbst etwas machen, machen sie umso lieber etwas an anderen. Sie kämpfen an anderen das Negative nieder. Deswegen hat das berühmte Positivdenken oft so ein kriegerisches Auftreten. Also da muss jemand niedergemacht werden, nämlich die, die negativ denken, weil die stören mich. Im Grunde kann jeder positiv denken, so viel er will. Soll er es doch zufrieden mit sich zu Hause machen, positiv eben? Nein, er will um jeden Preis, dass die ganze Welt, nicht er, aber die ganze Welt positiv denkt. In der Hoffnung, dann wird es auch in ihm oder in ihr besser. Natürlich eine vergebliche Hoffnung. Ich gönne es jedem, die Sonnenseite des Lebens zu genießen, alles positiv zu sehen. Aber ich beobachte, dass diejenigen, die sich da besonders hervortun, unsensibel werden für Probleme. Und zwar nicht nur in ihrem eigenen Leben, sondern auch gesellschaftliche Probleme. Sie sollen gar nicht existieren, diese gesellschaftlichen Probleme. Wer Probleme anspricht, der zieht uns nur runter. Das ist gefährlich, denn Probleme existieren natürlich trotzdem. Wie können wir Probleme bewältigen, wenn wir sie gar nicht als Probleme identifizieren? Sondern es sind Chancen, es sind tolle Sachen im Grunde. Im Grunde soll man nur den Blick ein bisschen wechseln. Da drüben blühen die Blumen, während da der Dreck liegt. Ich will den Dreck sehen und ihn dann abräumen. Im klaren Bewusstsein, dass er an einer anderen Ecke wieder auftaucht. Das große Problem des Positivsehens und Positivdenkens ist, das ist kein lernendes System. Da gibt es keine Rückkopplung mehr. Hier ist ein Problem, okay, gehen wir an. Sondern es gibt eine Perspektivveränderung. Das kann individuell zum Verhängnis werden, weil Probleme nicht mehr angegangen werden können. Das müsst ihr uns nicht groß kratzen, ist ja nicht unser Leben. Aber das kann auch gesellschaftlich zum Verhängnis werden. 2008 dachten in der Finanzwelt alle positiv. Das waren nämlich die großen Positivdenker. Dort waren sie alle versammelt, ausnahmslos. Wird schon gut gehen. Wir wissen, was daraus geworden ist und wir arbeiten uns heute noch an den Folgen ab. Immer nur das Positive sehen zu wollen, ist schlicht unklug. Es macht die kleinste Negativität zum unerhörten Vorgang. Der kleinste Kratzer wird zum riesigsten Problem. Wenn nur noch das Gelingen zählt, wird jedes Misslingen zur schlimmen Störung. Wenn schon das Kleinkind nie hinfallen soll, dann wird es nie lernen aufzustehen. Wenn schon das Schulkind immer nur für sein großes Potenzial gelobt wird, wenn es eine Arbeit in den Sand gesetzt hat. Also da wird nicht mehr gesagt, tut mir leid, das hast du vergeigt. Nein, du hast ein großes Potenzial. Da denkt sich das Kind, wow. Und wenn der Chef keine Entlassung mehr ausspricht, sondern den Betroffenen große Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet, im finalen Gespräch, dann ist das ein Zynismus, der die Menschen noch bitterer macht. Die Abwesenheit der offenen Konfrontation mit schwierigen Zeiten lässt die Ängste vor ihnen übermächtig werden. Deswegen hat es keinen Sinn, dieses Positivdenken, das hat ab und zu Sinn. Ja, einen begrenzten Sinn hat das schon, aber pausenlos nur immer alles. Und das Negative komplett auszublenden, ist nicht lebensklug. Ein Misslingen und das damit verbundene Unglücklichsein zu tragen, leisten außerdem die Betroffenen vielfach nicht nur für sich, sondern auch für andere. Das Misslingen kann wertvoll sein. Vielleicht nicht für mich, ja, das kann sehr gut sein. Aber für andere, denen diese Erfahrung zugute kommt, zu sehen, der Weg geht nicht, dann muss ich es auch nicht nochmal versuchen. Zahllose technische Verbesserungen sind auf diesem schwierigen Weg zustande gekommen, denn keine Technik kann auf Anhieb perfekt funktionieren. Was wäre gewesen, wenn Otto Lilienthal das Misslingen gescheut hätte? Ich weiß nicht, ob der Ihnen vor Augen steht. Otto Lilienthal, Berlin, am Rande von Berlin, steigt auf einen Hügel vor etwa 120 Jahren, schnallt sich Flügel an die Arme und rennt den Hügel runter. Und die Leute standen rum und haben ihm den Vogel gezeigt. Er dachte auch an Vogel, aber auf andere Weise. Und er ist gestürzt und er ging wieder rauf und flog wieder runter und stürzte, ging wieder rauf, flog wieder runter und hat das hunderte Male gemacht, bis er tot war. Er hat also auch das Misslingen seiner Existenz nicht gescheut. Für wen? Für uns, damit wir in Urlaub fliegen können. Ohne Otto Lilienthal kein Urlaubsflug. Ohne Misslingen kein gelingender Urlaub. Also das Misslingen hat es in sich, weit mehr als wir uns gewöhnlich bewusst sind. In der Geschichte der Menschheit war das Misslingen häufig schon der Anlass für neue Anstrengungen und eine überbordende Kreativität. Menschen lernen durch Erfahrung. Und Erfahrung besteht zu einem guten Teil aus schlechter Erfahrung. Es ist nicht schlimm, wenn etwas misslingt. Schlimm ist nur, nichts versucht zu haben. Zumindest ist es schade. Ich möchte fast sagen, lieber scheitern mit dem, was mir lieb und teuer ist, als auf Nummer sicher zu gehen mit irgendwas, an dem mein Herz nicht hängt. Das ist der große Vorteil des Misslingens. Es erschließt neue Perspektiven. Es bietet die einmalige Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren. Sie werden sagen, das kann ich ohne misslingen. Ja, können schon, nur tun sie es nicht. Denn das Misslingen zwingt uns dazu, etwas Neues zu probieren, weil auf dem Weg, den wir eingeschlagen haben, kommen wir nicht weiter. Also muss etwas Neues her. Das fördert die Kreativität mehr als irgendetwas sonst. Es zwingt uns auf andere Weise, uns an einer Sache zu versuchen. Oder es zwingt uns überhaupt, etwas ganz anderes zu versuchen, woran wir gar nicht gedacht hatten. So finden wir Wege und Methoden, die ungewöhnlich sind. Und selbst dann, wenn dem nicht so ist, dass wir etwas Neues finden, bringt das Misslingen trotzdem eine wertvolle Erfahrung mit sich. Denn jede Erfahrung im Leben ist wertvoll. Jede Erfahrung trägt zur Fülle des Lebens bei. Und jede Erfahrung stärkt unser Gespür. In vielen Dingen im Leben, bei vielen Entscheidungen, können wir nur aus dem Gespür heraus entscheiden. Wir können nicht wirklich rational alle Dinge abwägen und dann rational entscheiden. Wir brauchen etwas, was viel besser ist als unsere Rationalität, und das ist Gespür. Das Gespür ist hochrational, weil das Gespür tausende von Aspekte in einer Millisekunde miteinander verrechnen kann. Das ist der beste Computer, den wir haben, und uns durch Gespür nahelegen kann, das ist die richtige Entscheidung. Und woher kommt das Gespür? Sehr einfach, aus der Erfahrung. Das heißt, wir werden damit nicht schon mit vollem Gespür geboren. Wir werden nur mit der Anlage zum Gespür geboren. Ich vermute übrigens, dass es im präfrontalen Kortex sitzt. Die Forschungen dazu legen den Eindruck nahe, dass das zentrale Verrechnungsorgan ist. Denn das fällt bei Unfällen zum Beispiel auch sehr selten aus. Und dann sind schlimme Konsequenzen zu erwarten, weil diese Verrechnungskapazität nicht mehr da ist. Daher sind Menschen gut beraten, ihr Glück nicht unentwegt in der Zufriedenheit zu suchen, die sich aus einem Gelingen ergibt, die Unzufriedenheit aber zu scheuen, die zwangsläufig mit einem Misslingen einhergeht. Es ist nicht schlimm, auch mal zufrieden zu sein. Machen Sie sich da keine Vorwürfe. Das darf schon mal vorkommen, zufrieden zu sein. Aber die Kunst besteht darin, es nicht damit zu übertreiben. Die Liebesbeziehung, in der beide immer nur miteinander zufrieden sind, ist extrem bedroht. Es wird ein Kratzer genügen, der irgendwie immer entsteht. Und dann ist die Katastrophe da. Während wenn die Liebesbeziehung atmet, mal zufrieden, mal unzufrieden, naja, da kann schon ein kleiner Kratzer kommen. Das stecken wir beim Frühstück weg. Zufriedenheit, so schön sie ist, hat den großen Nachteil, sie führt nicht zu Veränderungen und Verbesserungen. Nicht in der Liebesbeziehung, nicht im Leben, nicht in der Technik, nicht in der Ökonomie. Wahrscheinlich auch nicht an der Universität. Wenn die Universität sich zufrieden gibt mit allem, was sie schon erreicht hat, wird sie morgen schon von gestern sein. Zufriedenheit und Selbstzufriedenheit legen alle Entwicklung lahm. Was wäre aus Deutschland geworden, wenn es sich nach den ersten PISA-Studien, die ihm in Fragen der Bildung den Untergang attestierten, zufrieden zurückgelehnt hätte, wir machen schon alles richtig. haben wir nicht gemacht. Das ganze Bildungssystem ist in Bewegung geraten und ist es noch. Wir haben noch nicht gefunden, wohin der Weg gehen soll, aber es ist eine Phase des Experiments aufgebrochen an der Universität, an den Schulen, und in einer unbestimmten Zahl von Jahren wird dabei etwas herauskommen. Es ist nicht die Bestimmung des Menschen, immer nur zufrieden zu sein, sonst säße er immer noch auf den Bäumen. Manch einer wird vielleicht sagen, wäre auch gut so. Kann man sagen, ja, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt sind wir schon runtergestiegen. Jetzt müssen wir mit der Situation zurechtkommen. Aber es hilft uns ja der Blick in die Geschichte, insbesondere die Geschichte der Wissenschaften und der Künste, die voll ist von bemerkenswerten Entwicklungen von Menschen, die nicht sich in Zufriedenheit ergangen haben. Was wäre gewesen, wenn Entdecker wie Galilei und Einstein nicht immer wieder aus ihrer Zufriedenheit rausgefallen wären und ins Grübeln verfallen wären? Was wäre gewesen, wenn Forscherinnen wie Madame Curie nicht ihr ganzes Leben aufs Spiel gesetzt hätten und gescheitert sind? Hätte Vincent van Gogh den Pinsel so heftig über die Leinwände geschwungen, wie wir es bewundern, wenn er jemals auch nur 5 Sekunden zufrieden gewesen wäre mit seinen Werken? Wäre das Werk Heinrich von Kleists entstanden, wenn ihm auf Erden zu helfen gewesen wäre? Das kann man endlos fortsetzen. Würden wir die Lieder von Edith Piaf bewundern, wenn sie nicht Tag für Tag unglücklich aufgestanden wäre und ihr Unglück weggesungen hätte? Die Zufriedenheit als Lebensziel wird heillos überschätzt. Unzufriedenheit ist der Ansporn zu neuen Taten. Das ist dem Menschsein eigen. Ich zitiere, nur die Unzufriedenheit macht glücklich. Zitat Ende. Sagte einer, von dem wir alle ihm attestieren, der war vom Fach. Georg Kreisler hat das in seiner Autobiografie von sich gegeben. Nur die Unzufriedenheit macht glücklich. Der zufrieden ist, lehnt sich satt zurück. Derjenige, der unzufrieden ist, unternimmt neue Anstrengungen, um aus diesem Zustand wieder herauszukommen. Niederlagen, Misserfolge, Ärger, Streit und Dinge, die schiefgehen, führen Zeiten der Unzufriedenheit herbei, die niemand liebt und die dennoch unumgänglich sind. Das Misslingen ist wertvoll. Das Gelingen hingegen ist gefährlich. Gefährlich, weil es uns einschläfert. Das Gelingen hat, wie wir heute von den Neurobiologen wissen, etwas mit der Freisetzung von Stoffen zu tun. Serotonin, Dopamin, Noradrenalin und wie diese Stoffe alle heißen, die rauschartige Zustände herbeiführen können, die schön sind, aber gefährlich sind, weil sie dazu führen, dass wir nicht mehr sehr gut aufpassen. Ich möchte das gern am Beispiel des Fußballs vorführen. We are the champions, tönt es ja immer wieder durch die Fußballstadien. Wenn Sie gestern Abend Fernsehen geschaut haben sollten, kam da ein anderes Lied, Highway to Hell, und sie sind dann auch zur Hölle gefahren, die Bayern. Sie dachten nur, dass die anderen zur Hölle fahren sollen. Sie waren schon besoffen von ihren Erfolgen, die sie in dieser Saison gefeiert haben, und plötzlich gab es den Knick, erst nur in der Bundesliga, und dann dachten alle, ja, die erholen sich für die großen Spiele. Nein, sie haben den Spannungsbogen verloren, wie jetzt deutlich geworden ist. Nichts ist gefährlicher als Erfolg und Gelingen. Das glaubt man immer nicht, aber hier an diesem einfachen Beispiel können Sie es sehen. Gelingen macht leichtsinnig. Dann glaubt man, alles geht wie von selbst. Und dann fahren wir die Antennen ein, weil es gibt ja keine große Gefahr mehr. Wir sind's ja schon. Sieger rechnen das Gelingen ihrem überragenden Können zu, von dem sie zutiefst überzeugt sind, aber in aller Regel waren auch zufällige Umstände daran beteiligt, die beim nächsten Mal schon ganz anders ausfallen. Um nochmal ein Beispiel aus dem Fußball herbeizuholen: Diese Mannschaft wird auf Jahre hinaus unschlagbar sein, waren die Worte des Fußballweisen Franz Beckenbauer nach gewonnenem Weltmeistertitel 1990 in Rom. Es tat ihm leid für den Rest der Welt. Aber das war unnötig, denn der Rest der Welt hat sich nicht besser motivieren lassen können als durch solche Aussagen. Und so schrumpften die Jahre, mit denen Beckenbauer gerechnet hat, dass auf Jahre hinaus die deutsche Mannschaft unschlagbar sein würde, rasch zu Monaten. Und bei der nächsten Weltmeisterschaft scheiterte die deutsche Mannschaft bereits im Viertelfinale. So viel zum Wert des Gelingens. Der Rausch des Gelingens ist die Bedingung für den nachfolgenden Schlaf. Und das ist nicht immer der Schlaf der Seligen. Die größte Gefahr des Gelingens aber, um Ihnen das abschließend noch näher zu bringen, dürfte sein, dass es uns vom mutmaßlichen Sinn unseres Daseins abbringt. Was könnte der Sinn unseres Daseins sein? Es könnte unsere Aufgabe sein, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten zu testen, wozu auch absurde und abseitige Möglichkeiten gehören, sodass sich zugespitzt sagen ließe, die Menschen spinnen, aber das ist ihr Job. Oft bringt gerade das Spinnerte das Leben weiter, lassen sich viele Beispiele dafür nennen. Ein Spinner war Otto Lilienthal, Spinner waren die Müslifresser, wie man sie freundlich bezeichnet hat, ich gehörte auch zu ihnen, die das in den 70er, 80er Jahren zu hören bekommen haben. Aha, und was wird heute in jedem Hotel als Frühstück serviert? Die Müslifresser sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ob zu ihrem Vorteil oder Nachteil, darüber ließe sich eigens diskutieren. Möglichkeiten aufzuspüren und zu verwirklichen, versuchen, das ist Bestimmung des Menschseins, mutmaße ich, dass eine Verwirklichung gelingt, ist wünschenswert, aber nicht notwendig. Weil jede einzelne Erfahrung des Gelingens wie auch des Misslingens aus der Sicht des Ganzen von Bedeutung ist, wir leben ja nicht ein abgeschottetes Leben, wir leben ein Leben in einer Menschenwelt, die Menschenwelt in einer natürlichen Welt im Rahmen einer Evolution. Und wenn in der Evolution, auch sonst in der Natur, ein Experiment misslingt, und in der Natur sind es ungefähr 1 Million Experimente, die misslingen, bevor eines gelingt, da sind wir Menschen noch halbwegs besser dran, dann ist aber von da an klar, der Weg steht nicht offen. Wir haben ihn schon getestet. Insofern sind auch gescheiterte Existenzen wertvoll, nicht nur gescheiterte Einzelmöglichkeiten, sondern auch ganze Existenzen, da dem Ganzen nun klar ist, da brauchen wir es nicht weiter versuchen, da geht's schief. Die Evolution profitiert vom relativ schnellen Durchspielen von Möglichkeiten, zu dem Menschen in der Lage sind, für das die Evolution selbst viel zu langsam ist. Die Evolution macht ansonsten Experimente mit Wesen, die festgelegt sind auf ein Programm, und das realisieren sie und immer wieder, und in tausenden von Jahren zeigt sich, ist aber das falsche Programm. Während der Mensch mit dem Programm auf die Welt kommt und von der Natur offenkundig so geschaffen worden ist, dass er als festes Programm nur eins hat, nämlich kein festes Programm zu haben, sondern endlose Möglichkeiten durchspielen zu können. Immer neu, auch jeden Tag neu. Daher wäre es dem Universum keineswegs egal, wenn wir verschwinden würden, wie ein Buchtitel gerade behauptet in den Buchhandlungen. Nein, das Universum braucht uns. Wenn wir verschwinden würden, würde es uns früher oder später neu erfinden. Wahrscheinlich nicht auf demselben Planeten und wahrscheinlich auch ausgestattet mit leichten Verbesserungen. Vor allem was das ökologische Bewusstsein angeht, denn ein bewusstes Lebewesen, das seine eigenen Lebensgrundlagen bewusst untergräbt, das ist allzu hirnrissig. Das könnte der Sinn des Lebens sein. Könnte, Sie übersehen bitte nicht den Konjunktiv. Ich weiß darüber so wenig wie Sie, aber ich mache mir Gedanken, dass jedes Leben, jedes einzelnen Menschen ein Experiment ist. Vielleicht auch das Leben der Menschheit insgesamt. Warum sonst sollte es uns geben? Die Natur experimentiert mit uns, auch die endlosen Gedanken, die wir haben, jeder von Ihnen und Philosophen ganz besonders, wenn Sie sich mal beim Denken genauer zusehen, was da geschieht, es ist ein pausenloses Aufblitzen von Gedanken, Myriaden von Gedanken, deren Lebenszeit in ihrer großen Zahl eine Millisekunde ist, wie fast von Glühwürmchen, aufblitzen und weg. Und von diesen Tausenden von Gedanken, die uns pausenlos durch den Kopf gehen, ein paar bleiben uns. Und die werden vertieft und festgehalten. Das sind die Gedanken, die offenkundig Entwicklungspotenzial haben, während die anderen waren nur dazu da, zu testen, was gibt es denn alles für Möglichkeiten an Gedanken. Daraus könnte folgen, der Sinn des Lebens ist die volle Entfaltung des Lebens, der Gedanken selbstverständlich, aber des gesamten Lebens. Und diese volle Entfaltung ist angewiesen auf zahllose Versuche mit dem Leben, von denen viele misslingen werden und manche gelingen. Jedenfalls können wir müssen nicht, aber können wir diesen Sinn im Leben sehen und dann uns selber fragen, was kann ich zur Entfaltung des Lebens beitragen? Welche Möglichkeiten sind meine eigenen, mit denen ich zur Welt gekommen bin oder die ich neu erfinde und denen ich nachgehe mit vollem Risiko, dass es misslingt, sie zu realisieren? Im vollen Bewusstsein, auch das Misslingen ist wertvoll für das Ganze, sich also die Frage zu stellen, wie kann ich werden, was ich sein kann? Und wie kann ich damit leben, wenn eine Verwirklichung misslingt? Hilfreich dabei kann uns sein, zu sagen, dass ein schönes, erfülltes Leben nicht auf ein Gelingen festgelegt ist. Es handelt sich beim schönen Leben nicht unbedingt um das, was man ein leichtes Leben nennt. Ein leichtes Leben ist nicht interessant. Da passiert ja nichts. Da gibt's ja keine Herausforderungen. Wie wollen Sie sich da entwickeln? Wie wollen Sie da wachsen? Wie wollen Sie reifen? Das Schöne umfasst auch das Misslingen. Entscheidend ist, ob das Leben insgesamt als bejahenswert erscheint. Gerade dann kann es ein erfülltes Leben sein. Daher heißt Lebenskunst, auch mit dem Misslingen leben zu können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit nun ein paar Anregungen zum eigenen Weiterdenken bieten. Herzlichen Dank.